Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Verheißung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Das Gesetz des Bundes. Wir erinnern uns, dass Gott nach dem Fall Adams einen Weg zurück gemacht hat, an dessen Ende wir jetzt angekommen sind. Und wir stehen kurz vor dem Eintritt in die Verheißung Gottes zur Wiedervereinigung mit Gott, zu dem Punkt, aus dem Adam gefallen ist. Wir wollen zurück in die Ruhe Gottes eingehen. Wir wollen ins ewige Leben, in eine neue Heimat, in eine Heimat, wo keine Ungerechtigkeit herrscht, kein Leid, keine Krankheit und vor allen Dingen, wo kein Nächster mehr den anderen belehrt, sondern wir werden alle von Gott selbst belehrt sein. Der einzige Weg, heute in diese Verheißung einzutreten, ist durch den Glauben. So, wir haben bisher in unserem Studium die Bündnisse gesehen, die Verheißungen, die Gott Adam, dem Noah, dem Abraham. Und wir sind jetzt am Berg Sinai und schauen uns den Bund an, den Gott dort mit seinem Volk gemacht hat. Und wir wollen das natürlich auf uns heute beziehen und unsere Schlussfolgerungen für uns, die wir kurz vor dem Einzug und der Erfüllung der Verheißung stehen, auch anwenden. So, wir haben hier die drei Bündnisse, die Einzelbündnisse waren vor uns, wir gehen auf sie nicht mehr ein. Wir haben den Bund, den Gott schließt, als er auf den Berg Sinai herunterkommt mit seinem Volk. Und warum schließt er diesen Bund? Der Zweck dieses Bundes ist, er will ein priesterliches Königreich. Nun, in diesen zwei Worten steht eine, wie soll ich sagen, eine Unendlichkeit des Dienstes, weil Priester ist derjenige, der dient. Und jetzt soll es ein Königreich sein von Dienern, ein heiliges, besonderes Volk, das durch das Vorbild, wie es lebt, unter den Völkern zeigen soll, wer Gott ist und wie er vom Wesen her handelt. Und sie sollten besonders sein, deshalb hat er ihnen den Sabbat gegeben, weil im Gegensatz zu den Heiden, die den Sonntag, den ersten Tag der Woche feiern, die Götter der Sonne, die Erde, den Mond anbeten, hat er ihnen gegeben den Sabbat, der siebte Tag der Woche ist, der Tag, den Gott gesegnet hat, als er seine Schöpfung in sechs Tagen beendet hatte. Nun, wir haben auch gesehen, dass alle Bündnisse, ob es jetzt der Ehebund ist, der Arbeitgeber-Arbeitnehmerbund, der Käufer-Verkäuferbund, müssen unter einem Dach stehen. Es muss immer ein Gesetz dafür geben. Und für jedes Gesetz braucht es natürlich auch einen Gesetzgeber. Und Gott ist der Gesetzgeber sozusagen aller Gesetze, die wir heute in der Natur finden. Er hat aber auch dem Staat oder dem Land die Autorität gegeben, Gesetze zu erlassen. Die müssen natürlich aufgebaut sein und nicht im Widerspruch stehen zu Gottes Gesetz. Da das Thema jetzt das Gesetz des Bundes ist, wollen wir die Grundlagen des Gesetzes im Universum anschauen. Und wir wollen ein Muster sehen, das uns helfen soll, Dinge besser zu begreifen. Weil wenn es etwas ist, was uns durch diese Krise, in der wir uns befinden, hindurchführen wird, dann wird es sein, die Klarheit des Gesetzes, nach dem wir uns richten können, wo unser Geist sich festhalten kann. Weil etwas, was Gesetz ist, ist so und kann nicht verändert werden. Und das macht uns stark. Nicht, weil wir stark sind, aber wir halten uns an etwas fest, was göttlichen Ursprungs ist und das hat Kraft. Es gibt also zwei Arten von Gesetzen in diesem Universum, die Gott gemacht hat. Ein Grundgesetz, was unabhängig ist von Umständen. Das heißt, dieses Grundgesetz kann nie aufgehoben werden. Das ganze Universum hängt daran und könnte es aufgehoben werden, dann würde das ganze Universum verschwinden. So, durch dieses Grundgesetz erhält Gott seine ganze Schöpfung und das Universum ist seine Schöpfung. Also kann es nicht abgeschafft werden. Es ist und bleibt so für alle Ewigkeit, weil es mit keinem Umstand wegdenkbar ist. Er hat aber auch viele Nebengesetze gemacht, die sind abhängig von Umständen. Diese Nebengesetze wirken immer nur in dem Umstand, wo sie gemacht worden sind, zu wirken. Das heißt, der Umstand bestimmt ihre Wirkung. Und ich werde gleich so ein Beispiel geben, dass wir den Unterschied sehen zwischen einem umstandsabhängigen Gesetz und dem Grundgesetz, was nicht veränderbar ist. So, hier ist das Grundgesetz des Universums, das Fundament, was niemand wegnehmen kann. Und auf diesem Fundament sind alle anderen Gesetze aufgebaut. Sie stützen sich auf dieses Gesetz. Es sind die Nebengesetze. So, beides funktionieren zusammen. Die Nebengesetze aber sind immer die, die auf dem Grundgesetz basieren. Sie können nie die Stelle des Grundgesetzes einnehmen, weil sie sind umstandsabhängig, während das Grundgesetz umstandsunabhängig ist. Jetzt schauen wir uns dieses Grundgesetz an. Wir haben es schon x-mal gesehen, aber hier noch einmal, dass wir es nie vergessen und hoffentlich ein für alle Mal verstanden haben. Alles im Universum ist so gebaut, dass es in einem Kreislauf funktionieren muss und damit muss jedes Element ein Kanal sein. Es kann nichts aus sich selbst existieren und funktionieren, deshalb muss man zuerst aufnehmen. Nun, als Gott herunterkam auf den Berg Sinai, dann hat er als allererstes sein Grundgesetz erklärt. Und das hat er in 10 Gebote zusammengefasst. Diese 10 Gebote befassen sich nicht mit den allen Funktionen des Universums, nur mit denen des Geistes des Menschen. So, das Gesetz ändert sich nicht, nur weil es sich auf etwas anders bezieht, weil es ist universell für jeden. Aber Gott erklärt vom Berg Sinai das Grundgesetz der 10 Gebote, wie es sich auf den Geist bezieht, wie der Geist zu funktionieren hat. Und das, der ist auch ein Kanal, aber er funktioniert, wie wir gesehen haben in den vorigen Stunden, anders als die Materie. Während die Materie nur reagiert, agiert der Geist und er tut Dinge von sich aus, natürlich in Abhängigkeit, aber er handelt selbst und kann auf Ideen kommen, auf Gedanken kommen. Deshalb offenbart Gott in den 10 Geboten, die er mit eigenen Worten von diesem Berg Sinai spricht, sein Grundgesetz für den Geist. In den 4 ersten erklärt er die Abhängigkeit von Gott und in den 6 letzten erklärt er das, wohin man die Liebe gibt. Das heißt, wir haben ein Bedürfnis nach Liebe, aber sie muss ich deshalb aufnehmen, aber ich habe sie, um sie weiterzugeben. So, das sind die 2 Tafeln. So, auf den Tafeln steht der Buchstabe des Gesetzes und mit der Zahl 10 macht Gott eine Vollzahl. Er hätte auch 100 oder 1000 Gebote aufschreiben können, man hätte sie dennoch nur in 2 Tafeln schreiben können und sie hätten nicht mehr erklärt, außer den Geist des Gesetzes, dass niemand und nichts unabhängig sein kann und niemand und nichts etwas für sich selbst tun kann. So, das ist der Geist des Gesetzes und die 10 Gebote sind der Buchstaben des Gesetzes. Und wenn man den Geist des Gesetzes nicht versteht, ist es selbstverständlich, dass man die Buchstaben des Gesetzes auch nicht versteht. Und damit ist man natürlich in einer schlimmen Situation. Und das haben die damaligen Menschen nicht verstanden. Und bis zum Neuen Testament, viele 100 Jahre später, ja, mehr wie 1500 Jahre später, als Jesus kommt und dann auch der Paulus seine Briefe schreibt, sagt er, die Juden haben eine Decke auf ihrem Angesicht, wenn sie das Gesetz lesen. Das heißt, sie haben den Geist nicht verstanden. Und damit, wenn ich den Geist des Gesetzes nicht verstehe, dann kann ich die 10 Gebote noch so herunterleiern oder auswendig kennen und sogar wie der reiche Jüngling sagen, das habe ich alles von Kindheit getan. Und dann wird Jesus dennoch sagen, eins fehlt dir noch. Eine einzige Sache. Weil nur eins zählt. Von wem bin ich abhängig? Und jetzt haben wir die Nebengesetze, die, ich habe jetzt das, was von Temperatur abhängig ist, das Wasser. Wenn die Temperaturen unter 0 Grad sind, dann ist es Eis. Wenn es über 0 ist, dann ist es flüssig. Und wenn es über 80, 100 Grad geht, dann wird es gasförmig. So, der Umstand bestimmt den Zustand. Die Temperatur bestimmt den Zustand des Wassers. So, für jeden einzelnen Umstand hat Gott ein Gesetz gemacht. Ist der Umstand nicht da, funktioniert das Gesetz nicht. Das sind Umstandsgesetze. Und sie sind eben nur in dem Umstand aktiv und können in dem anderen Umstand nicht aktiv sein. Deshalb ist das der Unterschied zwischen dem Grundgesetz und dem Umstandsgesetz. So, jetzt haben wir das Volk Israel am Berg Sinai und sie hören als allererstes das Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz sagt ihnen, dass sie aus sich selbst nichts tun können und auch nichts für sich selbst tun können. Sie haben es natürlich nicht verstanden, wie wir gesehen haben, aber Gott hat es mit seinen eigenen Worten ihnen erklärt. Ein unveränderliches Gesetz. Dieses Gesetz, das den Geist steuert, wonach sich der Geist richtet, ist und bleibt, so wie Gott selbst, unveränderbar, weil es nicht umstandsbedingt ist. Aber jetzt hat Gott dem Volk Israel auch Nebengesetze gegeben. Und diese schreibt Moses in ein Buch. Und wir lesen in 2. Buch Mose, Kapitel 24, Abvers 4, da schrieb Moses alle Worte des Herrn und machte sich des Morgens früh auf und baute ein Altar unten am Berge mit 12 Säulen und den 12 Stämmen Israels und sandte hin Jünglinge aus den Kindern Israel, dass sie Brandopfer drauf opferten und Dankopfer dem Herrn von Pharren. Und Moses nahm die Hälfte des Blutes und tat's in Becken, die andere Hälfte sprengte er auf den Altar und nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und da sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen, da nahm Mose das Blut und sprengte das Volk damit und sprach, sehet, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch macht, über allen diesen Worten. So, Worte sind auch Gesetze. So, er hat ihnen die Nebengesetze gegeben. Und die gehen vom Zeremonialgesetz aus, das, was die Erlösung zeigt, das heißt das Opfer des Lammes und so weiter, das wurde dem Mose ganz deutlich beschrieben. Das Nebengesetz gilt natürlich schon, seitdem Adam und Eva gesündigt haben. Aber die Details, wie Erlösung stattfindet, hat Gott erst dem Mose durch das Zeremonialgesetz und dem Heiligtumsdienst erklärt. Und in ein Buch wurden alle Landes- und Sozialgesetze gegeben. Gott hat bis in Detail seinem Volk die Dinge erklärt, weil es sollte ja ein besonderes Volk sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hier haben wir Grundgesetz und Nebengesetz, warum hat Gott ihnen diese Gesetze gegeben? Was ist der Zweck beider Gesetze, des Grundgesetzes und der Nebengesetze? Nun, da wir und auch das Volk Israel geboren wurden mit der Lüge in uns, muss Gott ihnen erstmal diese Lüge offenbaren, deren sie sich gar nicht bewusst sind. Deshalb ist das Grundgesetz nicht eine Konditionierung, sondern es zeigt lediglich den Zustand auf der Unfähigkeit, den Geist dieses Gesetzes zu erfüllen. Weil wenn ich glaube, ich bin selbst Gott, kann ich mich an Gott nicht binden. Deshalb hat das Geben der 10 Gebote nicht den Zweck, das Volk zu erschrecken oder dass sie jetzt hingehen und sagen, ich streng mich an, diese Dinge zu halten, sondern Gott möchte ihnen durch dieses Grundgesetz beweisen, dass sie von Gott entfernt sind. Im Neuen Testament finden wir den Zweck des Grundgesetzes nicht zur Konditionierung, weil Gott konditioniert nicht. Er muss aber zuerst den Zustand erklären, in dem wir sind. Das ist das Schwierigste. Hätte ich jetzt dieses Grundgesetz nicht, wie der Geist funktioniert, könnte ich meinen Patienten nicht erklären, dass ihre Krankheit aufgrund der Unfähigkeit des Haltens dieses Gesetzes entsteht. Hätte ich kein Gesetz, könnte ich die Lüge nicht erklären. Ich könnte sie nicht beweisen, dass sie da ist. So, die 10 Tafeln wurden gegeben, dass die Menschen ihren Zustand erkennen. Das ist der erste Punkt, weshalb Gott gedonnert hat dort auf dem Berg Sinai. Aber der Zweck des Zeremonialgesetzes ist es, den Ausweg aus der Unfähigkeit zu zeigen, sodass wir wieder fähig sind, uns an Gott zu binden. Aber das geht nur, wenn das Ding entfernt wird. Deshalb das Opferlamm. Deshalb das Töten dieser Lüge, die ja am Leben gebunden ist. Deshalb musste Christus kommen, um in sich selbst diese Lüge zu kreuzigen und einen neuen Menschen zu schaffen, der in der Wahrheit lebt, der dann automatisch das Grundgesetz hält. Weil als Adam und Eva geschaffen wurden, hat Gott sie nicht gefragt, wollt ihr an mir hängen? Nein, sie haben sich automatisch an ihn gebunden, weil es ja keine Wahl ist. Das Grundgesetz hat keine Wahl. Jedes Element funktioniert danach. Nur der Geist muss sich selbst an Gott binden. Und das hat er auch getan, weil Gott hat ihn ja so gebaut, dass er unbewusst Gott glaubt und vertraut. Adam und Eva haben geglaubt, dass sie sterben werden, wenn sie von dem Baum essen. Und sie haben geglaubt, dass Gott sie gemacht hat, dass sie einen Zweck erfüllen. Und dadurch haben sie sich an Gott gebunden, weil sie waren ja seine Kinder und sein Geschöpf. Als sie dann der Schlange glaubten, dann fielen sie aus dem Glauben an Gott weg und sind Gott ungläubig geworden. Und damit sind sie nun in der Unmöglichkeit, an Gott sich anzubinden. Sie sind unmöglich da, um Gott zu glauben. Deshalb muss, bevor sie in diese Möglichkeit wieder reinkommen, das Alte erkannt werden und am Kreuz gekreuzigt. Das ist der Zweck, warum Gott sich die Mühe gemacht hat, das Grundgesetz mit eigenen Worten zu erklären, und die anderen hat er dem Mose gegeben, dass er sie in ein Buch schreibt. So, um das nochmal zu sehen, wir Menschen sind alle mit der Notwendigkeit nach Liebe geschaffen worden. Die einzige Möglichkeit, uns an Gott anzudocken, ist, dass wir seinem Wort glauben und seiner Person vertrauen. Allein durch diesen Akt können wir die Liebe holen. Haben wir jetzt den Irrtum in uns, der zwingt uns, der gibt uns keine Wahl, dass wir uns an Gott binden. Er zwingt uns, dass wir Menschen gehorchen sind. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit einer jungen Patientin, die erkannt hat, wie hörig sie war ihrem Freund. Und wie sie sich jetzt, wenn sie im Nachhinein schaut, sagt sie, wie konnte ich so hörig sein? Nun, das war eine Offenbarung. Jeder muss hörig sein der Liebesquelle. Und wenn ein Mensch eine Liebesquelle ist, dann konditioniert diese Liebesquelle den anderen. Ah, du bist nicht dünn genug, du musst an deiner Form noch was arbeiten. Also, was macht das Mädchen? Es versucht abzunehmen, weil es muss ja dem Menschen gefallen, weil es braucht seine Liebe. Sie ist von ihm abhängig. So, das tut sie nicht, weil sie will, sondern weil sie gezwungen ist, es zu tun. Sie lebt in Zwang. Und im Nachhinein wundert man sich, dass man das, was man getan hat, ja, aus dieser nicht gesetzlichen Bindung, das ist die Sünde, das ist eine falsche Bindung, dass man daraus nichts und keine guten Entscheidungen treffen kann. Sie sind alle unfrei und falsch. In diesem Zustand sind wir alle geboren. Und deshalb bringt uns Gott in schwierige Situationen, damit wir ihn endlich sehen. Weil wir denken, alles ist klar, bei unserer Geburt sind wir vollkommen. Nein, wir haben ein Grundproblem, das abgestorben werden muss. Es muss getötet werden. Deshalb hat Gott uns das Kreuz gegeben. Und das Kreuz führt zur Änderung unserer Identität. Wir sterben als Götter am Kreuz und wir stehen auf, zusammen mit Christus aus dem Grab, als Kinder Gottes. Dadurch werden wir automatisch an Gott gebunden, wie wir automatisch durch die sündige Natur an Menschen gebunden sind. Was aber ist der Unterschied? Die Bindung an Gott ist deshalb eine physiologische Bindung, das heißt, es ist eine gesetzliche Bindung, und sie macht, dass alle unsere Entscheidungen frei und richtig sind. Das heißt, Gott konditioniert uns nicht. Wir sind zwar abhängig von ihm, aber holen wir von ihm genau das, wozu er uns geschaffen hat, zum Liebe üben, dann ist es doch selbstverständlich, dass wir frei entscheiden können, aus der Liebe heraus, was wir tun und nicht tun. Und wir können auch keine Fehler machen. Wer aus Gott lebt, wer weiß, dass er ein Kind Gottes ist, kann nicht sündigen und ist immer frei. Weil der Zugang zu Gott einer ist, der nicht durch irgendetwas mehr blockiert ist. Die Blockade entsteht durch die sündige Natur, die mich an den Menschen bindet. Die konditionieren, die sagen, na, du siehst nicht gut genug aus. Und dann musst du mich anstrengen, dass ich gut genug aussehe. Jetzt sind die meisten Christen mit dieser Idee von sich, denken sie, sie binden sich an Gott. Und dann müssen sie natürlich auch etwas tun, um Gott zu gefallen. Muss ich etwas tun, um Gott zu gefallen, wenn ich mit dieser sündigen Natur geboren bin? Kann ich da etwas tun? Muss ich zuerst die Sünde ablegen, bevor ich zu Gott komme? Oder komme ich zu ihm, so wie ich bin? Viele Menschen und Gläubige denken immer, sie müssen zuerst gut sein, bevor sie sich an Gott binden. Sie sehen nicht, dass ich zuerst zum Kreuz komme. Ich komme zu Christus. Er gibt mir das Mittel, dass ich dann, nachdem ich zu ihm gekommen bin, die sündige Natur eliminiere und dadurch in die Freiheit eines Kindes Gottes komme. Ich muss, bevor ich zu Gott komme, keine Bedingung erfüllen, außer dass er es nicht an meiner Stelle tun kann. Ich komme, aber ich komme, wie ich bin. Ich muss kein Attest haben, dass ich keine Maske tragen darf. Ich muss kein Impfpass, ich muss keinen Test vorweisen. Ich kann zu Gott kommen, wie ich bin. Ich kann auch krank zu Gott kommen. Und er wird mir die Tür an seiner Gemeinde nicht verwehren. Aber das ist natürlich heute anders. Diesen Gott kennt die Christenheit und die Religionen nicht mehr. Wir kennen nur noch einen Gott, der an der Tür steht und Bedingungen stellt. Was für eine Katastrophe erleben wir heute, wenn wir sehen, wie der sich Christ nennt, handelt wie ein Despot. Es gibt keine Bedingung, die ich erfüllen muss, um zu Gott zu kommen, außer dass ich komme. Aber jetzt machen die Religionsleiter und alle, die doch sich heute versammeln in den Kirchen, genau das Gegenteil davon. Sie sagen, nein, nein, zuerst musst du das haben und das haben und jenes haben. Das ist Konditionierung. Das ist der Teufel selbst. Weil bei Gott findet sich sowas nicht. Das ist so wie dieser Mann, der sagt, da, deine Form ist nicht so, wie ich es will. Also streng dich an und mach was. Die meisten Christen, die ich kenne, denken so über Gott. Sie kommen nicht zu Gott, so wie sie sind. Dabei kann ich, bevor ich nicht zu ihm komme, am Kreuz nicht sterben. Aber ich komme, wie ich bin. Und diese Christen, die heute Bedingungen stellen, sagen, sie haben einen Auftrag von Gott, um die Welt zu erleuchten. Ja, was für ein Gottesbild vermitteln sie denn? Was erklären sie der Welt? Ah, ändert euch zuerst. Zuerst müsst ihr gesund sein. Zuerst müsst ihr gewisse Bedingungen erfüllen, dass ihr kommt. Nein, meine Lieben. Gott ist für jeden zugänglich. Es gibt keine andere Bedingung, außer dass ich zu ihm komme. Und dann beginnt ein neues Leben. Dann habe ich die Fähigkeit, die Sünde, den Irrtum zu kreuzigen. Dann lebe ich aus ihm und dann bin ich frei. Bei Gott gibt es keine Konditionierung, nur beim Menschen. Deshalb möchte ich, dass wir ein bisschen nachdenken über das, was sehr tief antigöttlich ist, was wir heutzutage erleben. Kann jemand zur Verantwortung gezogen werden, wofür er nichts kann? Das heißt, kann jemand etwas, das existiert? Ich denke, dass wir alle einverstanden sind, dass er nichts dafür kann. Kann jemand etwas, dass er Bedürfnisse hat, dass er Luft durch die Nase einatmen soll? Und nur die Nase wurde uns gegeben zum Einatmen, nicht der Mund. Weil wir müssen auch dann, wenn wir im Mund was haben und essen, müssen wir atmen. Und die Nase wurde nie bedeckt. Auch die Aussätzigen haben ihre Nase nicht bedeckt. Weil Gott hat die Nase gemacht, dass sie direkt mit der Luft in Verbindung ist. Nun ja, es gibt natürlich außergewöhnliche Zustände wie Makrodinge und Staubpartikel. Da kann man sich manchmal schützen, wenn man in so einem Umfeld ist. Aber doch nicht vor Dingen, die man nicht sieht, riecht, schmeckt und so weiter. Kann der Mensch zur Verantwortung gezogen werden für seine Unfähigkeit? Wenn er jetzt blind geboren ist, kann ich ihm vor Gericht ziehen, weil er blind geboren ist und hat eine teure Vase kaputt gemacht, weil er sie nicht gesehen hat? Kann ich das? Ich hoffe doch, wir wissen alle, nein. Kann jemand zur Verantwortung gezogen werden, dass er Grenzen hat, dass er gewisse Dinge nicht kann, weil sie nicht innerhalb seines Bereiches liegen? Kann jemand etwas dafür, für etwas, was er nicht zuständig ist? In der heutigen Welt meint man, man ist für die Gesundheit des anderen zuständig. Das ist die größte Lüge, mit der Satan die ganze Welt verführt. In dieser ganzen Schrift und im ganzen Gesetz Gottes ist die Krankheit eine Eigenverantwortung, nie eine Fremdverantwortung. Nie musste jemand anders gehen und Opfer bringen, außer dem, der gesund wurde, der gereinigt ist. Wenn Krankheit die Verantwortung eines anderen wird, dann muss ich ja als Arzt für die Gesundheit meiner Patienten verantwortlich sein. Dann muss ich aber für sie denken können. Dann muss ich auch für sie essen können und atmen können. Für die muss ich mich dann auch bewegen können. Geht das? Das ist per Gesetz ausgeschlossen. Niemand kann für den anderen sein Bedürfnis stillen. Jeder ist als Individuum allein dazu befähigt worden. Ich wollte am Anfang auch allen Patienten helfen und habe meine Grenzen auch in dem Sinne überschreiten wollen, dass ich sie gesund machen wollte. Das ist nicht meine Sache. Auch Jesus hat nicht gesagt, ich habe dich gesund gemacht, sondern hat gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn Gesetze erlassen werden, die dich zur Verantwortung ziehen für etwas, was du nicht kannst, wenn du etwas verantworten sollst, was du nicht siehst, nicht hörst, nicht riechst, nicht schmeckst, nicht fühlst, was auch nicht messbar ist in deiner Umgebung, wie zum Beispiel Gase, und jetzt sollst du dafür verantwortlich gemacht werden, weil du es hast und hast es weitergegeben. Die Situation des Irrtums führt zur Katastrophe und wir sind erst am Anfang. Deshalb müssen wir auch die Gesetze des Staates kennen. Wir müssen wissen, was ist die Zuständigkeit des Menschen und was ist sie nicht. Aber ein dickes Nein steht hier für alle diese fünf Bereiche des Menschen. So auch der Staat hat ein Grundgesetz und das fast wahrscheinlich in jedem Ländern. Und dieses Grundgesetz sollte genauso wie das Gesetz des Universums nicht veränderbar sein. Und dann gibt es andere Gesetze, die sind abhängig vom Umstand. Aber jetzt haben wir einen Umstand, der das Grundgesetz enthebelt. Kann ein Nebengesetz in irgendeinem Umstand das Grundgesetz aufheben, wird das Nebengesetz zum Grundgesetz. Und das gibt es nicht. Aber das ist die Realität, in der wir leben. Wir gehen einseitig auf einen Umstand ein, der den Menschen als Ganzes vergisst. Gesundheit ist nicht alles. Auch wenn das, was man so macht, richtig wäre. Aber die Konditionierung, die dahinter steckt, dass man die einen bevorzugt, weil sie gewisse Dinge tun und die anderen nicht. Sie dürfen in die Kirche gehen, die anderen dürfen nicht. Sie dürfen ins, weiß ich was, nicht mehr die Abendsperre einhalten, weil sie haben ja schon eine gewisse Bedingung erfüllt. Die anderen dürfen das nicht. Wenn das nicht teuflisch ist, dann gibt es den Teufel nicht. Dann gibt es ihn nicht. Aber die Tatsache, in der wir heute leben, zeigt, dass er existiert. Dass er den Menschen betrügt auf höchstem Niveau und er sieht es nicht. Dort, wo jemand konditioniert wird, ist Gott nicht drin. Dort, wo Zwang ausgeübt wird, mit der Begründung, für den Nächsten soll man es tun, dort ist Gott nicht, dort ist der Teufel. Das muss klar sein. Wenn ein Diakon an der Tür steht und die Geschwister nicht reinlässt, weil sie gewisse Bedingungen nicht erfüllen, dann ist das teuflisch. Weil sowas gibt es im ganzen Universum Gottes nicht und in seinem Wesen nicht. Die Menschen können Gott nie darstellen, weil sie stellen den Teufel dar. Der sagt, bevor du zu Gott kommen kannst, musst du gewisse Bedingungen erfüllen. Das ist des Teufels kriegste Masche, um die Menschen zu zerstören. Deshalb freue ich mich, dass Gott eine Lösung gefunden hat. Der Bund am Berg Zion sagt, das Gesetz ist ins Herz geschrieben. Als Kind Gottes weiß ich, dass ich aus mir selbst nichts tun kann. Und die Liebe, die ich brauche, hole ich aus Gott. Aber sie gehört nicht mir, sondern sie gehört meinem Nächsten. Deshalb gebe ich sie dort weiter. Und als Liebe für meinen Nächsten sterbe ich auch für ihn, wenn es sein soll, oder nicht? Sagt nicht Jesus, niemand hat größere Liebe, als er sein Leben lässt für seine Freunde? Aber diese Worte Jesu müssen alle die, die an die Verantwortung eines anderen für ihre Gesundheit glauben, aus ihrem Buch streichen. Weil sie gehen ja nur noch in eine Gemeinde, wo es sicher ist. Wenn der Tod dort lauert, gehe ich nicht hin. Aber Jesus kam auf diese Erde, wo der Tod auf ihn gelauert hat. Was hätten die Jünger Jesu gemacht? Was hätte der Apostel Paulus gemacht? Hätten sie Angst gehabt, dass irgendwo irgendwas sie töten könnte? Wären sie gegangen in das Werk? Hätten sie nicht gesagt, ich bleibe in der Sicherheit? Zuerst muss ich gewisse Tests machen, bevor wir in die Synagoge gehen? Auf Ja zu schauen, dass jeder nicht irgendwie mit irgendeinem Partikel verunreinigt ist. Bist du willig, dein Leben zu lassen? Wenn es sein soll für deinen Nächsten, für deinen Freund, dann hast du kein Problem, weil die Liebe lässt das Leben für die Freunde. Die Liebe denkt nicht an sich. Aber diese Krise zeigt, dass jeder nur noch an sich denkt. Ich hoffe, wenn wir dieses Gesetz in unser Herzen haben, dann gibt es keine Angst mehr, keine Furcht. Und dann sterben wir gerne für unseren Nächsten. Dann leiden wir auch gerne, dass wir jemandem die Hand gegeben haben oder ihn umarmt. Und sollte das eine Sünde sein, dann oder ein Gesetzesbruch nach Menschenregeln, dann leiden wir auch gerne die Konsequenz davon, weil wir wissen, es ist Unrecht. Und Unrecht leiden für den Herrn ist ein Segen. Dazu sind wir berufen. Die Frage ist nur, sehen wir unsere Not, dass wir noch nicht so weit sind? Ich möchte so weit werden. Ich möchte dahin kommen, dass mein Leben nicht mehr zählt. Dass die Liebe Gottes alles ist, was ich habe. Und dass ich auf mein Leben gern verzichte, um das Gute zu bringen. Weil mein Leben gehört ja mir nicht. Es ist in Gottes Hand. Niemand kann es mir nehmen, wenn er nicht will. Und wenn ich in seiner Liebe bin, ist alles möglich, dann bin ich angstfrei. Und ich möchte zu denen gehören, die in diesen Tagen dieser Weltgeschichte am Ende der Zeit zeigen, dass sie Gottes Kinder sind, die keine Bedingungen stellen an andere, um sie zu berühren oder mit ihnen zu sprechen, sondern die aus der Liebe Gottes handeln und eine reiche Ernte für den Herrn einführen. Amen.